D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Manche suchen nach Liebe, andere nur nach Sex. Im Netz, beim Online-Dating. Und bis zum ersten Treffen, face-to-face, wird gewischt, geklickt und manchmal endlos viel geschrieben. Aber wer schreibt da eigentlich? Hi, hallo, wie geht's? Wir reden heute über Fake-Profile, wenn Singles im Netz richtig abgezogen werden. Und wir reden mit einem Ghostwriter, wenn Singles in der Kennenlernphase so ein bisschen betrogen werden. Da schreibt dann eine Agentur und nimmt einem das ganze Blabla bis zum ersten Date ab. Und zum Schluss wechseln wir die Seiten von den Singles hin zu einer Kupplerin bzw. Matchmakerin. Sie heißt Angela, arbeitet für eine Dating-App, bei der sie entscheidet, welche Singles miteinander gematcht, also kombiniert werden. Und Angela urteilt da rein nach der Optik, hat dazu auch ein paar Tipps für uns.
Ich würde generell von jeglichen Filtern abraten, also keine Snapchat, Hundefilter etc.
Gibt's das, ja? Dass die Leute mit Hundeschnauze versuchen?
Ja.
Ja, gut. Sagt ja auch was über ihre Persönlichkeit aus, ne? Wenn sie sich so.
Natürlich, ja. Und grundsätzlich Selfies ist generell schwierig.
Wir merken uns, Dating-Profile lieber mit Ganzkörperfotos abfinden, ne? Eine Stunde Liebe widmet sich heute der Liebe im Netz. Ich bin Shani Anwar und los geht's.
D-Radio Wissen.
Online-Dating kann so hart sein. 10 Frauenprofile und dahinter sitzt am Ende ein Mann. Suchst du Hannah, schreibst du vielleicht einem Horst. Und das kommt oft vor, haben ARD-Recherchen ergeben. Montagabend, am 5. Dezember, geht es um falsche Flirts im Ersten. Journalistin Anort Linsmeier hat Datingportale getestet und lauter Fake-Profile gefunden. Anort, wie lief denn die Suche genau ab?
Also zuerst habe ich mich für 3 Anbieter entschieden, bei denen ich das untersuchen wollte. Das waren LOVOO, LoveScout24 und Badoo, weil das einfach sehr große Unternehmen sind und viele in Deutschland die auch nutzen. Und dann habe ich erstmal festgestellt, boah, das sind tausende Profile, da kann man irgendwie, sucht man die Nadel im Heuhaufen. Und dann habe ich einfach gesagt, wir machen das jetzt anhand einer Stadt und nehmen jetzt Hamburg und gucken nach Frauen zwischen 18 und 50 und die Profile gucke ich alle durch. Und dann habe ich das anhand der Fotos einfach gemacht. Ich habe die Profile immer mir aufgerufen und das Foto dann genommen und in die Google-Bilder-Rückwärtssuche eingespeist sozusagen und geguckt, wo kommt dieses Foto noch im Internet vor.
Und da hast du dann auch wirklich Fake-Profile gefunden?
Da habe ich ganz schön viele Fake-Profile sogar gefunden. Da war ich ehrlich gesagt selber ein bisschen überrascht. Also bei Badoo zum Beispiel waren es 25% aller Profile, die ich durchgeguckt habe, waren Fake.
Boah. Also irgendwelche Bilder von, ich weiß nicht, irgendwelchen Frauen, normale Frauen, waren das bekannte Frauen? Was waren das für Frauen?
Es war alles durch die Bank weg. Also es war ganz oft, waren es irgendwelche Promis, die man hier in Deutschland aber nicht so kennt. Also aus den USA oder ich hatte auch zum Beispiel aus der Schweiz so eine bekannte Jodlerin, die dort ganz bekannt ist, aber die halt hier natürlich keiner kennt. Es hat halt den Vorteil sozusagen für wer auch immer diese Fake-Profile dann erstellt hat, dass es nicht nur ein Foto gibt von der Person, sondern eben mehrere und dass es deswegen sehr authentisch wirkt. Dann wurde viel geklaut, auch von irgendwelchen Blogs, aber eben auch von ganz normalen Leuten, also von Xing, von diesem Online-Netzwerk für geschäftliche Kontakte oder auch von den Geschäftsseiten direkt, also von irgendwelchen Schulen, wo da eine neue Vertrauenslehrerin es gab, hatte ich gefunden und die dann einfach alle davon wirklich nichts wussten. Also ich habe die dann auch kontaktiert. Mhm. Ist das ihr Profil? Nein, es ist ein Fake. Und die waren auch alle wirklich erstaunt und geschockt, ja.
Wie ist das jetzt? Hast du von der Google-Bildersuche gesprochen? Wie erkennt man denn jetzt, wenn man auf einer Dating-App unterwegs ist und man sucht nach jemand Nettes zum Flirten? Wie erkennt man denn da, dass das ein Fake-Profil ist?
Also es gibt mehrere Indikatoren, würde ich sagen. Also zum einen ist es schon mal so, wenn man direkt angeschrieben wird und das Profil ist noch gar nicht fertig. Also ich habe ja für die Recherche mir auch ein Profil angelegt, einen Mann, Max, und habe das Foto noch nicht hochgeladen gehabt, habe eigentlich nur angemeldet Max und hatte dann irgendwie schon 10, 20 Anfragen teilweise, wo ich mich immer frage, naja, man weiß doch noch gar nichts über denjenigen. Ja, keine Hobbys, keine Infos, kein Foto. Wieso sollte da jemand schon Interesse haben? Also das ist zumindest schon mal so ein Indikator, da ist irgendwas vielleicht ein bisschen komisch. Das zweite ist dann auch so die Inhalte, was die Leute schreiben. Also wenn es wirklich nur so Copy und Paste ist, es gar nicht darauf bezogen ist, was man selber in seinem Profil stehen hat, auf Hobbys eingegangen wird oder irgendwie auf das Foto, dass es nett aussieht, sondern einfach nur so bla bla bla. Das ist noch ein Indikator und als letztes eben ganz wichtig auch das Foto. Also wenn es ganz professionell ist, aussieht wie ein Model, ja, also es heißt ja nicht, dass Models oder schöne Menschen nicht auch online daten, im Gegenteil, aber wenn es halt irgendwie sehr extrem professionell ist oder ganz viel nackte Haut ist, weil das war auch noch eine Sache, dass es halt oft auch von Pornoseiten kam, irgendwelche Pornodarsteller, wo man halt so ein bisschen Brustansatz gesehen hat oder so. Zumindest das sind so Indikatoren, wo man denkt, das ist vielleicht nicht wirklich ein Single, der jemanden sucht.
Also wenn es fast zu schön ist, um wahr zu sein, sollte man skeptisch werden, stutzig. Was habt ihr denn rausgefunden, wer dann im Grunde hinter diesen Fake-Profilen steckt?
Das ist ganz schön schwierig oder sehr schwierig eindeutig zu sagen. Entweder sind es sozusagen klassische Heiratsschwindler, aber da gibt es auch eine lange, große Kommunikation und man verliebt sich dann quasi schon in seinen Brieffreund und Seelenverwandten und irgendwann kommt dann der Knaller sozusagen, er oder sie kann nur zu Besuch kommen, wenn es Geld gibt für diese Reise oder das Kind ist krank oder irgendwas. Das hatte ich jetzt so nicht gefunden, weil ich so lange gar nicht kommuniziert habe. Oder aber es sind sogenannte Spammer, also die eigentlich die Kunden auf andere Portale führen wollen. Also irgendwie so, lass doch dort mal weiterschreiben und dort kostet es dann aber auch Geld. Oder es sind teils auch die Betreiber selber von diesen Portalen, weil die meisten sind ja zurzeit kostenlos. Mhm. Und es gibt aber eben auch ganz, ganz viele Funktionen, für die man dann ein Premium-Abo abschließen muss oder wo man irgendwie Credits kaufen muss oder einzelne Funktionen eben einfach nur gegen Geld nutzen kann. Wie zum Beispiel, dass man sieht, wer hat jetzt Interesse an mir, wer hat auf meine Seite geklickt. Das hatte ich zum Beispiel mit meinem Max-Profil sozusagen. Ich hatte dann an einem Wochenende über 600 Frauen, die angeblich auf dieses Profil geguckt haben. Und wenn ich aber sehen wollte, wer hatte Interesse an mir, um derjenigen dann auch zu schreiben, hätte ich immer wieder Geld zahlen müssen. Also das kann auch sein, dass es der Betreiber selber ist. Wer jetzt letztendlich hinter diesem Fake-Profil steckt, das weiß aber auch nur der Betreiber selber. Da kann ich auch als Journalistin überhaupt nicht dahinter gucken, weil ich eben in deren System nicht gucken kann, wer hat die E-Mail-Adresse und wer hat dieses Profil jetzt eigentlich angemeldet.
Und dann gibt es ja auch konkret fast eine Berufsbezeichnung für Leute, die hinter Fake-Profilen stecken können und dann Leute anschreiben. Was verbirgt sich dahinter?
Genau, also manche Portale nutzen solche IKM-Schreiber, nennt sich das, Internet-Kontakt-Marktschreiber oder auch Controller oder Animateure, Moderatoren irgendwie genannt. Die sind dafür da, die Leute sozusagen im Chat zu halten und zu kostenpflichtigen Funktionen irgendwie zu animieren. Die legen sich Frauenprofile an, also meist richtet sich das eben an männliche Nutzer. Also die denken sich irgendwie die Identität aus, Hobbys aus, Name aus, laden sich von irgendwoher die Profilbilder runter und schreiben dann mit den männlichen Nutzern vor allem über alles Mögliche, um die eben möglichst lange in diesem Chat zu halten und dass der Betreiber damit auch Geld verdient. Und das Absurde, wirklich Absurde daran ist, dass eigentlich den Nutzern das bekannt sein müsste, weil viele Anbieter das sogar in ihren AGB stehen haben.
Es gibt so Online-Portale, da zahlt man für jeden Kontakt mit einem anderen Single. Kleine Summen, aber es läppert sich. Und im Zeitalter von so vielen kostenlosen Kommunikationsmöglichkeiten frage ich mich schon, warum schreibt man sich überhaupt so lange? Und am Ende steckt da vielleicht nur so ein Fake-Profil dahinter. Für die ARD hat Journalistin Anorte Linzmeier solche Profile, die Betreiber und Schreiber dahinter recherchiert. Anorte, wie verhindern denn die aufzufliegen, sobald so ein echter Single nach einer Telefonnummer oder nach einem Date fragt?
In der Tat passiert das auch ganz oft, dass die Leute dann immer fragen, lass doch treffen, lass doch irgendwie telefonieren, lass doch WhatsApp kommunizieren. Und das ist natürlich das, was auf gar keinen Fall passieren darf, weil dann sind die Leute ja nicht mehr im kostenpflichtigen Chat. Und ich habe mit einer IKM-Schreiberin getroffen, also ich nenne sie jetzt mal Sonja, sie möchte nämlich anonym bleiben. Und sie hat mir erzählt, wie sie das macht, um die Leute da wirklich in diesem Chat auch zu halten und was sie sich alles für Ausreden einfallen lassen muss. Und da können wir jetzt mal reinhören. Es ist allerdings nachgesprochen, weil sie eben anonym bleiben will.
Schon beim Anlegen des Fake-Profils muss ich darauf achten, dass diese Identität viele Hobbys hat und am besten auch Familie und Hund. Dann kann man darauf verweisen, dass der Mann da ist, dass seine Geschäftsreise plötzlich abgesagt wurde, die Kinder da sind oder der Hund krank ist. Die Möglichkeiten sind endlos.
Also da gibt es lauter kleine Strategien, um den Leuten einzureden, warum man sich jetzt nicht kontaktieren kann. Krass, ist das Ganze dann, du hast ja eben angesprochen, in den AGBs drin, also dann irgendwie legal oder ist das rechtlich schwierig?
Teils, teils. Also der Anbieter sichert sich eigentlich schon mal ab, weil er schreibt das in die AGB rein. Also teils wirklich so absurd, da steht drinne, es sind alle Profile fake und sie dienen dazu, den Umsatz des Betreibers zu erhöhen. Also wo man als Nutzer, wenn man das wirklich lesen würde, denken würde, ja sag mal, mache ich natürlich nicht mit. Aber wir kennen das ja alle, AGB sind sehr lang und die liest man dann halt nicht so sehr. Ja. Und insofern, es ist nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt generell legal oder illegal, sondern es kommt dann wirklich auf den Einzelfall an. Und die Nutzer müssten im Prinzip, wenn ihnen das irgendwann mal auffällt, vor Gericht gehen und dann auch klagen. Aber das macht dann halt auch kaum einer, weil es eben dann doch irgendwie unangenehm ist bei dem Thema zu sagen, ich habe so und so viele 100 Euro vielleicht verloren und wurde hier komplett verarscht und jetzt muss ich das auch noch vor Gericht ausbreiten. Aber zumindest die Anwälte, auch mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, da hätte man vor Gericht sehr gute Chancen und das Geld würde man wahrscheinlich, also bei einem zivilrechtlichen Prozess, auf jeden Fall wiederbekommen.
Also man muss sich nochmal vor Augen führen, da sind Leute, die dann pro Kontakt mit einer Person wahrscheinlich immer wieder so einen kleinen Einzelbetrag zahlen müssen, um der überhaupt schreiben zu können und die das dann nicht hinterfragen, dass sie nicht mit der telefonieren können oder chatten können auf anderen Portalen und so weiter. Habt ihr irgendeine Erkenntnis darüber, was sind das für Leute? Weil das fragt man sich ja direkt so, okay, wer spielt dieses Spiel so lange mit, ne?
Also die Sonja, mit der ich ja gesprochen habe, die dort arbeitet, meinte, es sind schon jetzt eher einfach gestricktere Leute, die irgendwie entweder sehr einsam sind oder irgendwie immer sehr viel Pech im Leben hatten oder ja, die einfach irgendwie eine Art von Kommunikation mit irgendjemandem suchen, ja, oder sich halt irgendwie doch den klassischen Seitensprung irgendwie erhoffen und völlig verblendet sind oder so. Also ja, ich hatte so den Eindruck, dass jetzt so der ganz normal gebildete Hochschulabsolvent da eher jetzt nicht so oft Kunde ist, weil wie gesagt, es gibt halt ganz oft diese Ausreden, ja, und Sonja hat auch erzählt, dass es teils an die 6 Monate dauert, bis sozusagen die Nutzer dort verstehen, sie werden diese Frau wirklich niemals treffen, ja, und teils chatten die also täglich über 6 Monate, also das ist ja halt auch so ein bisschen schwierig, glaube ich.
Und diese Sonja, die hat kein schlechtes Gewissen, habt ihr auch darüber geredet?
Doch, darüber haben wir auch geredet. Sie hat ein schlechtes Gewissen und deswegen hat sie auch aufgehört damit. Also weil sie irgendwann dachte, irgendwie einerseits selber schuld, ja, dass die Leute das so lange mitmachen, aber andererseits eben auch nicht, weil die wissen es ja nicht besser und ich gaukle denen hier irgendwas vor. Nee, das möchte ich nicht mehr. Ich finde das moralisch nicht mehr korrekt. Und dann hat sie da auch aufgehört zu arbeiten.
Und in einem zweiten Schritt, nachdem ihr auch Sonja getroffen habt, habt ihr auch noch geguckt, wie leicht lässt sich eigentlich so eine Dating-Agentur gründen? Wie war das eigentlich?
Genau, das war der letzte Schritt, den wir dann gemacht haben. Dann haben wir einfach gedacht, es scheint ja irgendwie alles so einfach zu sein. Ne? Man braucht irgendwie ein paar Fake-Profile, man braucht irgendwie AGB, wo man einfach reinschreibt, hier ist alles fake und dann kann man im Prinzip seine Dating-Seite schon legal irgendwie starten. Dann habe ich bei der Recherche auch noch festgestellt, dass ich noch nicht mal mir selber die Arbeit machen muss, diese Profile irgendwo zusammenzuklauen, weil das ist ja dann vielleicht doch nicht ganz so legal.
Also Fotos abzugreifen irgendwo.
Von Freunden, von Facebook oder wie auch immer. Aber es geht sogar noch leichter. Es gibt wirklich verschiedene Anbieter auch im Netz, wo ich diese Profile sogar kaufen kann. Also nicht nur die Fotos, sondern E-Mail-Adressen, Infos und wo ich dann wirklich, ich habe das gemacht, ich habe 1 Million Profile gekauft, europäische Profile. Man kann da auch aussuchen, ob man jetzt irgendwie asiatische möchte oder amerikanische oder wirklich so nach Nationalitäten. Ich habe mich für 1 Million europäische Profile entschieden, habe 138 Euro bezahlt, musste irgendwie 2-mal eine Mail schicken und dann habe ich das Geld bezahlt über PayPal und dann auf einmal kriegte ich riesige Datensätze und da war wirklich alles da. Fotos, E-Mail-Adressen, Infos, Hobbys, Nutzernamen und ich hätte die jetzt einfach sozusagen in eine Dating-Seite einspeisen können, hätte dann so ein IKM wie die Sonja dahingesetzt und dann wäre das Geld sozusagen geflossen.
Wie lukrativ ist denn dieser Markt Online-Dating?
Der Online-Dating-Markt ist schon ein sehr lukrativer Markt. Also es gibt generell jetzt, ob nun seriös oder nicht seriös, an die 2000 Anbieter. Es werden mal mehr, kommen welche dazu, manche gehen weg. Und wenn man da jetzt gar kein Geld mit verdienen würde, dann gäbe es ja jetzt auch nicht so viele. Jetzt gerade was so diese unseriöseren Agenturen betrifft, würde ich jetzt auch denken, da kann man doch gar nicht so viel Geld mitmachen, weil das checkt doch jeder irgendwann, dass man eben die Frauen nicht wirklich treffen kann und dann lässt man es. Aber die Sonja hat mir eben erzählt, dass das echt lukrativ ist, dass sie, wie gesagt, über 6 Monate mit den Männern teils täglich gechattet hat und sie hat mir das dann irgendwie hochgerechnet und ist schon der Meinung, dass je nachdem, wie viele solche Controller oder Moderatoren, so wie sie, so ein Betreiber eben beschäftigt, dass man da schon zwischen 10 und 100.000 Euro im Monat durchaus machen kann.
Das Geschäft mit der Liebe im Netz boomt also. 200 Millionen Euro Umsatz allein in Deutschland. Danke an Anorte Linzmeier für ihre Recherchen. Und die kompletten Ergebnisse gibt es Montag am 5. Dezember in der ARD ab 20.15 Uhr zu sehen. Oder natürlich danach in der Mediathek. Läuft unter der Reihe Vorsicht, Verbraucherfalle. Ja, vielleicht lohnt es sich allein einzuschalten, um zu sehen, ob man unter diesen ganzen geklauten Fotos für Fake-Profile nicht plötzlich sich selbst nochmal entdeckt. Wer weiß.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Wie das Prinzip Dating selbst kommt das nächste Phänomen auch aus den USA. Nennt sich Virtual Dating Assistant. Also jemand, der einem vor allem das ganze Hin- und Herschreiben vor dem ersten Rendezvous abnimmt. Ja, eine Art Ghostwriter. Das gab es ja auch schon früher für Liebesbriefe. Heute eben für Liebeschats. Das bietet seit 4 Jahren die Münchner Agentur SureDate, verspricht also schon mit ihrem Namen ein sicheres Date. Geschäftsführer und Ghostwriter der ersten Stunde ist Andi Laufer und ich wollte von ihm wissen, ist das denn so ein guter Einstieg, wenn Mann einer Frau schreibt, hey na, wie geht's?
Ganz schlimm, geht überhaupt nicht. Also kann man eigentlich direkt lassen. Also so allgemeine Floskeln gehen überhaupt nicht. Man muss wirklich auf das Profil eingehen, sonst hat man überhaupt keine Chance.
Gilt das auch umgekehrt, wenn eine Frau einen Mann anschreibt?
Da ist es deutlich einfacher, muss ich dazugeben. Die Männer sind wirklich diejenigen, die jagen müssen im Internet. Die Frauen sind die Gejagten sozusagen. Kommt natürlich auch immer auf die jeweiligen Bilder auch drauf an, die man eben zur Verfügung hat, was natürlich auch eine große Rolle spielt.
Das habe ich mich auch gefragt, als ich auf eurer Seite geguckt habe, ob ihr anders arbeitet oder schreibt für eure männlichen und weiblichen Kunden. Weil für die Frauen gibt es da so ein Part, wo ihr beschreibt, beim Flirten im Internet geht es klassisch zu. Männer sind eher so der aktive Part und Frauen warten ab und reagieren. Und es ist wohl so, ihr beschreibt dann, die arme Frau wird irgendwie überflutet von Anfragen und er hat eher vielleicht irgendwie komische Sachen dabei und muss sehr viel sortieren und so weiter. Und der Mann ist wohl eher in der aktiven. Ist das wirklich so, dass ihr da anders vorgeht für eure Kundschaft?
Genau, also es ist wirklich eine komplett andere Geschichte. Frauen kriegen wahnsinnig viele Zuschriften täglich, also je nachdem, wie auch hier das Bildmaterial ist. Hier muss man dann aussortieren, hier muss man mit der Frau jeweils besprechen, auf welches Anschreiben wir antworten sollen, müssen. Bei Männern ist es wirklich so, dass die, wenn es hochkommt, 1 bis 2 Zuschriften pro Tag bekommen. Das war es dann aber auch schon. Also da sind wirklich die Unterschiede immens.
Und es ist schon so, ihr verkauft ja dann Pakete bei SureDate und die sind nicht ganz günstig. Ich zähle mal auf, also es geht von Bronze, Silber, Gold bis zu Platin und es fängt an bei 149 Euro bis zu 990 Euro. Und bei diesem Platin-Angebot, das teuerste sind 5 garantierte Dates oder Telefonnummern dabei. Aber es gibt noch lauter andere Leistungen, die ihr übernimmt. Die Kommunikation, helft beim Profil erstellen. Es gibt sogar ein Fotoshooting oder Chatprotokolle werden besprochen. Es gibt ein Pre-Date-Coaching, also vor dem Date wird man nochmal gecoacht. Nachbesprechungen gibt es, Qualitätschecks der Dates, also ich habe diese Liste ist sehr lang. Wer kann sich das denn überhaupt leisten? Wer sind denn so eure Kunden?
Eigentlich querbeet. Also wir haben wirklich von einer alleinerziehenden Mutter über ältere Damen, die schon über 70 sind, auch Herren um die 80, dann Rechtsanwälte, Ärzte. Also wir haben Geschäftsmänner, die meisten sind eigentlich Geschäftsführer oder Inhaber von Unternehmen. Es ist trotzdem querbeet, also wirklich alles dabei. Aktuell sind es etwas mehr Frauen, komischerweise, die wir betreuen.
Und was die dann gemeinsam haben, ist einfach keine Lust auf dieses ganze erste Schreiben oder keine Zeit? Oder was ist da die Gemeinsamkeit?
Also bei den Unternehmern, Rechtsanwälten, Ärzte und so weiter ist es wirklich so, dass die einfach keine Zeit haben. Und die wollen sich mit dem Ganzen auch nicht befassen, weil es wirklich sehr, sehr Zeit, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und wenn man überlegt, die haben einen Stundenlohn von 300-400 Euro, arbeiten 80 Stunden in der Woche, dann wollen die am Wochenende vielleicht auch mal ausspannen, an einem Sonntag, den sie wirklich frei haben. Es gibt aber auch andere, die sich überhaupt nicht auskennen, gerade so die älteren Kunden, so ab 60 plus, die haben einfach ein bisschen Angst vorm Internet, ein bisschen Angst vor Abo-Fallen, die sie reindappen können. Und da nehmen wir einfach unsere Kunden an die Hand und erstellen beispielsweise erstmal das Profil, übergeben das Profil, die schreiben dann ein bisschen weiter. Wenn sie nicht weiterkommen, dann helfen wir natürlich auch und machen auch das erste Date dann auch mit dem jeweiligen Wunschpartner aus.
Und ich frage mich, haben da die Singles, also eure Kunden, nicht ein schlechtes Gewissen, dass das vielleicht mal so auffliegen könnte beim ersten Liebeskontakt dann, dass bis dahin der Ghostwriter eigentlich am Start war?
Im Grunde ja, die Hemmschwelle ist schon da am Anfang, aber eigentlich, wenn man es überlegt, wir helfen ja beim Suchen und die Partner werden mit unserer Hilfe natürlich auch ausgewählt. Das ist nicht so, dass wir mit irgendjemandem ein Date vereinbaren, sondern Die Partner, also die Zielpartner sind wirklich von innen auch ausgewählt. Wir helfen dann beim Schreiben. Also wir unterstützen das Ganze und somit passt das Ganze. Es kann sein, dass ich jetzt endlich zu der ersten Hochzeit eingeladen bin nächstes Jahr, 2017, hier in München, von einer sehr netten Dame, die wir vor kurzem eben auch vor 6, 7 Monaten zusammengebracht haben mit ihrem Wunschpartner. Und die hat gleich beim ersten Date eben die Wahrheit gesagt und das Gegenüber war anfangs ein bisschen baff und aber hat super reagiert und die wohnen jetzt schon zusammen, die Kinder kennen sich und also Weltklasse, also ist natürlich immer perfekt für solche Geschichten.
Genau. Und seid ihr schon mal aufgeflogen, dass jemand irgendwie Probleme damit bekommen hat? Das noch nicht.
Nee, bis jetzt noch nicht.
Glück gehabt. Bisher hat Andi Laufer mit seiner Ghostwriting-Agentur SureDate für Online-Dating-Kommunikation offenbar den Ton und die Schreibweise seiner Kundschaft gut genug kopiert. Ihr hört eine Stunde Liebe, das Original in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, eine Stunde Liebe.
Früher war es eher ein bisschen gefährlich. Verkuppelt stand lange unter Strafe. Okay, damit war seit dem Mittelalter auch eher Prostitution gemeint. Was Angela macht, ist da viel harmloser. Sie ist Verkupplerin bei einer Dating-App, Once. Die gibt es seit einem halben Jahr in Deutschland und Once wirbt damit, dass man jeden Tag nur ein Single vorgeschlagen bekommt. Und das Handverlesen, also da kombiniert eben nicht wie sonst so ein Algorithmus die Singles, sondern echte Menschen. Matchmaker wie Angela, 26, Studentin. Angela, wie gehst du denn davor? Wie sieht denn so die Top 3 der Kuppelei aus?
Also grundsätzlich sehe ich nur die Fotos der Kandidaten. Also ich habe auf dem einen Bildschirm das Foto von einer Frau zum Beispiel, auf der anderen Seite eine Auswahl von Männern und dann entscheide ich anhand von den Fotos, wer zusammenpassen könnte.
Also gehst du komplett nach dem Äußeren oder ist es nicht so, dass bei der Dating-App Once auch Algorithmen von natürlich genutzt werden oder beziehungsweise die Angaben der Nutzer verglichen werden? Und so ein bisschen gilt ja da das Prinzip gleich und gleich gesellt sich gern, oder?
Der Algorithmus ist dafür da, der sortiert eigentlich nur vor. Das heißt also, dass zum Beispiel, ich glaube, es sind über 40 Kriterien, die da übereinstimmen müssen. Genau weiß ich das nicht. Aber zum Beispiel wird das Alter vorsortiert, natürlich die sexuelle Orientierung zum Beispiel. Der Standort ist auch ganz wichtig, dass natürlich nicht Leute von überall her miteinander gematcht werden. Und dann komme ich ins Spiel, das heißt, dann werde ich matchen.
Und wenn du jetzt sagst, du siehst die Fotos, also ist das doch auch wieder sehr, sehr optisch. Worauf achtest du dann? Was stellst du dir dann vielleicht vor? Wie wär's die beiden nebeneinander? Oder was macht man denn, wenn man nur Fotos sieht von Leuten?
Ja, ich sehe die zum Beispiel nebeneinander. Und wenn ich halt Leute sehe, die sich gerne in der Natur bewegen, die vielleicht gern reisen, die vielleicht mit ihrem Haustier zu sehen sind oder in der Küche, die gern kochen, kann man das natürlich schon auf ihre Hobbys umwälzen, sozusagen auf ihr Wesen. Es ist also nicht nur, ich match nicht nur schön mit schön, mal abgesehen von dem, dass es sowieso zu oberflächlich wäre. Ich kann das ja gar nicht beurteilen.
Aber wenn man nach Dating-Apps geht und danach, wie viele Surfer da so rumschwirren oder Leute, die irgendwie Luftsprünge machen irgendwo in der Welt, müsste man meinen, die Hälfte ist irgendwie Surfer und die andere Weltreisende. Ne? Also es gibt ja viele, die irgendwie nur ihre beste Seite zeigen auf den Fotos. Gibt es da eine Kombi, die du vermeidest? Gibt es da No-Gos, wo du so denkst, okay, darauf achte ich, nee, das lieber nicht?
Grundsätzlich gibt es jetzt nichts, was jetzt ein absolutes No-Go wäre. Ich würde jetzt halt schon darauf achten, dass ich, wenn sich einer Schickimicki in einer Bar zeigt, jetzt nicht unbedingt mit einem Match, der zum Beispiel, der weniger Wert auf sein Äußeres legt zum Beispiel.
Gibt es irgendeine skurrile Story, wo du irgendwie was, weiß nicht, was du gematcht hast, wo du dachtest im Nachhinein, oh.
Ja, einmal habe ich zwei Paare oder zwei Menschen gematcht, die beiden mit einem Delfin zu schwimmen waren. Also die haben ein Foto von sich gepostet. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil ich glaube, die haben halt von Anfang an gleich was zu reden. Ich weiß aber leider nicht, ob das jetzt ein erfolgreiches Match war.
Gibt es trotzdem so eine Form von Erfolgsquote für die Matchmaker?
Ja. Hm. Gibt's, ja. Also wir haben quasi unsere Erfolgsrate, an der wir uns orientieren können. Natürlich umso höher, desto besser. Durchschnittlich ist jedes dritte Match erfolgreich.
Erfolgreich heißt, dass die Leute sich schreiben oder wirklich treffen?
Genau, dass sich die Leute schreiben. Ob sie sich dann wirklich treffen, das können wir als Matchmaker nicht nachvollziehen natürlich.
Angela, du siehst ja als Matchmakerin viele Dating-Profile und denkst du da manchmal, ach, die Fotoauswahl, die ist nicht so gut oder die Angaben sind nicht so vielleicht so richtig ehrlich. Also was würdest du Singles raten? Hast du so drei Tipps für so ein perfektes Profil?
Also grundsätzlich aussagekräftige, hochqualitative Fotos, nicht irgendwelche dunklen Selfies, wo man einen nicht gut erkennen kann, kommen also laut meiner Meinung weniger gut an. Dann auch zeigt euch, wo euch gerne bewegt, was ihr gerne macht. Es ist total wichtig für Matchmaker zu sehen, wie eure Persönlichkeit ist. Und drittens, ja, verstell dich nicht. Also nicht großartig schminken und keine Ahnung, sei einfach, wer du bist.
Hast du das Gefühl, die meisten haben den Bauch eingezogen?
Schwierig zu beurteilen.
Angela gibt 10 Stunden die Woche bei der Dating-App Once ein bisschen den Amor als Matchmakerin für Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Eine Stunde Liebe kommt zum Ende und da darf das Liebestagebuch natürlich nicht fehlen. Heute begleiten wir Philipp aus Berlin.
Damals, als ich noch frisch in Berlin war, hatte ich dann halt ja auch ein bisschen getindert und hatte dann mich mit einer Dame, die Anfang 30 war, ziemlich gut unterhalten. Und hatte auch zum Glück nicht lange gedauert, bis man gesagt hat, okay, lass uns treffen auf einen Cocktail und so. Und ja, dann hatten wir uns in einer Bar in Friedrichshain getroffen. Und man hat aber sehr schnell gemerkt, dass an für sich beide, also sie und ich, ein bisschen was Unterschiedliches wollen. Also sie hatte, glaube ich, so ein bisschen Bedenken, weil ich dann halt so ein bisschen jünger war als sie. Und sie halt dann doch eher auf was Festes ausführt, dass das halt nichts wird. Und ja, auf jeden Fall haben wir uns trotzdem gut unterhalten. Und dann war es so um 2 und dann meinten wir halt, dass wir langsam aufbrechen wollen. Und dann standen wir da allein an der Tramstation und auf einmal lehnt sie sich halt so in mich hinein, so quasi zum Ankuscheln, zum Wärmen. Sie lehnt sich dann so mit dem Kopf nach oben und dann ja einfach drauf zu, geküsst, gut geküsst, hat echt Spaß gemacht. Und dann wurde es halt noch ein bisschen wilder und sie dann so gegen die Wand gedrückt von der Tramstation, also gegen diese Glaswand, hat dann auch ein bisschen, ich glaube, das hatte sie halt auch ganz gut angemacht und erregt, dass ich da so angepackt hatte und sie da ein bisschen gegengedrückt und ja, habe noch ein bisschen rumgemacht, aber leider hatten wir nicht mehr so viel Zeit. Nichtsdestotrotz war das irgendwie so ein cooler Start von so noch ein paar anderen Dates. Ich hatte dann eine Woche danach mit ihr so ein Date im Park, wo es dann ähnlich heiß zuging mit so rummachen und so ein bisschen befingeln. Und ja, sie saß dann halt auf der Bank auf mir drauf, so auf den Schoß und dann halt so rumgemacht. Und dann, ja, steckt man ja trotzdem seine Finger so unter der Jacke an die Brüste oder sie drückt dann halt ihre Hand so auf meinen Schwanz und öffnet dann irgendwann die Hose und hat mir dann halt auch nochmal kurz eingeblasen und halt auch so ein bisschen gewichst, aber es kam dann halt jetzt nicht so ernsthaft dazu, dass wir dann trotzdem Sex hatten. War aber trotzdem cool, weil ab und zu musste man halt ein bisschen dann abbrechen, gucken, aufpassen. Der Park war halt zwar klein und auch schlecht beleuchtet, aber man hat ja trotzdem ab und zu die Leute mitbekommen, die dann vielleicht, weiß ich nicht, durchgeschnellt sind auf dem Weg dahin oder dass sie dann mit ihren Hund Gassi gegangen sind. Und zum Ende war es halt so, dass ich sie noch nach Hause gebracht hatte. Und unten bei der Wohnungstür so verabschiedet und dann auch wieder so gegen die Tür gedrückt, weil mir das halt selber auch gefällt, aber ich wusste, dass sie das wieder so anmacht, wenn ich so ein bisschen grober bin und halt so ein bisschen wieder dann inniger geküsst, wilder. Und dann habe ich auf einmal losgelassen und bin einfach los und dann meinte sie, ja, ciao und so, weil wir uns eigentlich schon davor verabschiedet hatten. Und dann höre ich nur von hinten, wie sie so zuft, ey, du Arsch und so. Also das hat ihr in dem Moment dann so ein bisschen nicht gefallen, dass ich sie denn so eiskalt fallen gelassen hat in dem Sinne. Also ich weiß auch nicht, ob es noch dazu gekommen wäre, dass sie sagt, ja, komm noch mit hoch. Und ja, danach hatten wir nochmal ein normaleres Date, nur essen, quatschen. Und beim vierten Date hatten wir dann Sex nach dem Brunch. Ich sag mal so, Online-Dating hat auf jeden Fall seine Vor- und Nachteile. Und für mich persönlich war es halt gut, weil ich weiß, dass ich halt einigermaßen gut schreiben kann. Weiß auch so ein bisschen, wie ich mich darstellen kann, ohne jetzt großartig zu lügen oder zu übertreiben. Das macht halt schon wieder auch immer ein bisschen Spaß, auch andere Leute kennenzulernen. Nee, Online-Dating, wie gesagt, hat schon sein Gutes. Ich denke mal, wenn es bei mir mal irgendwann so wieder so sein sollte, dass ich dann doch Single bin, kann ich mir schon gut vorstellen, dass ich darauf wieder zugreife.
Wenn ihr gerne wie Philipp über Liebe, Sex und Beziehung erzählen wollt
oder über das wilde Single-Dasein wie Miri aus Dortmund. Wir suchen neue Liebestagebuch-Erzählerinnen und Erzähler. Schreibt uns gerne ein paar Zeilen an mail@dradiowissen.de. Ich, Shanli Anwar, bin gespannt und danke euch fürs liebevolle Lauschen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.